ist das Mindestmaß, was uns auch rechtlich vorgeschrieben wird, aus Urteilen internationaler Gerichtshof, europäischer Menschenrechtsgerichtshof zum Klimaschutz, was notwendig ist, damit wir auch international Glaubwürdigkeit behalten. Wenn wir als Industrieländer aussteigen aus dem Klimaschutz, dann werden die Entwicklungsländer auch aussteigen und dann wird's richtig schwierig.
Michael Bloß von den Grünen warnte im Inforadio vor den Konsequenzen eines zu schwachen Klimaziels. Seine Fraktion im EU-Parlament hat einen Gutachten in Auftrag gegeben, in dem das EU-Klimaziel 2040 nicht gut wegkommt. Es könnte gegen das Völkerrecht verstoßen. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Jede Woche gibt es hier die wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Sandra Kirchner, ich arbeite bei Klimareporter und spreche heute mit Jonas Waag von der TAZ. Hallo Jonas.
Hi Sandra. Wie ihr eben schon gehört habt, sprechen wir heute darüber, ob das EU-Klimaziel für 2040 womöglich das Völkerrecht brechen wird. Außerdem geht es darum, wie weit wir noch hinter einem angemessenen Tempo beim Klimaschutz liegen. Und wir sprechen über die Verteilung von Geldern für Klimaanpassung.
Ja, also zunächst zum Klimaziel. Aktuell verhandeln ja die EU-Länder über das europäische Klimaziel für 2040. Der Vorschlag der Kommission könnte nochmal ziemlich verwässert werden. Ein Rechtsgutachten bringt jetzt einen spannenden Aspekt in die Diskussion. Sogar der Vorschlag der Kommission könnte schon völkerrechtswidrig sein. Und jede Verwässerung würde die rechtlichen Unsicherheiten, die damit einhergehen, noch verstärken.
Kurz zum Stand der Diskussion. Die EU-Kommission hat ja vorgeschlagen, dass die EU bis 2040 90% weniger CO2 ausstoßen soll als noch 1990. 3% von diesen 90% sollen von außereuropäischen Klimaschutzprojekten angerechnet werden können. Diese 90% sind das untere Ende dessen, was der wissenschaftliche Klimabeirat der EU empfohlen hat. Die haben gesagt, ihren Anteil am CO2-Budget für das 1,5-Grad-Ziel kann die EU gar nicht mehr einhalten. Also wir können gar nicht mehr genug CO2 einsparen. Und das ist übrigens der Pro-Kopf-Anteil, also der Anteil am CO2-Budget für 1,5 Grad entspricht dem Anteil der EU an der Weltbevölkerung. So hat der Klimabeirat das berechnet. Dass die EU-Staaten aktuell deutlich mehr CO2 ausstoßen als der Durchschnitt im Rest der Welt und historisch noch viel, viel mehr ausgestoßen haben, das spielt für die Berechnung dieses Anteils keine Rolle und trotzdem schaffen wir es nicht, unser Budget da einzuhalten.
Jedenfalls hat der wissenschaftliche Beirat daraus geschlossen, dass die EU so viel CO2 wie möglich einsparen muss. Für umsetzbar halten sie 90-95% weniger CO2 bis 2040. Und die Emissionen, die über das CO2-Budget der EU hinausgehen, die nennen sie CO2-Schulden. Das wird gleich wichtig für das Argument mit dem Völkerrecht. Bleibt bei uns. Diese Schulden gegenüber dem Rest der Welt kann die EU auf zwei Weisen begleichen, indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanziert und indem sie die Technologien entwickelt und Moore und Wälder renaturiert, um nach der Klimaneutralität 2050 sogar mehr CO2-Emissionen zu binden als auszustoßen, also netto CO2-negativ zu werden.
Und jetzt zum Völkerrecht. Vor einigen Monaten hat der Internationale Gerichtshof in einem Gutachten festgestellt, dass das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen völkerrechtlich verbindlich ist. Das heißt, wer seine Klimaschutzanstrengungen nicht danach ausrichtet, kann verklagt werden, zum Beispiel auf wirkungsvollere Maßnahmen, auf den Stopp von fossilen Projekten und sogar auf Schadensersatz. Und das Rechtsgutachten, das jetzt am Montag vorgestellt wurde, also dass das von den Grünen in Auftrag gegeben wurde, das argumentiert, dass deswegen schon der Vorschlag der EU-Kommission völkerrechtswidrig ist. Denn der wissenschaftliche Beirat hat zwar gesagt, dass 90% fast die ambitioniertesten Anstrengungen sind, aber diese 3% außereuropäische Klimaschutzprojekte, die da auch erlaubt sein sollen, die machen das 90%-Ziel faktisch zu einem 87%-Ziel. Denn die außereuropäischen Klimaschutzprojekte, die brauchen wir ja, um unsere CO2-Schulden beim Rest der Welt zu begleichen. Und über die netto-negativen Emissionen haben wir da noch gar nicht gesprochen.
Ja, also dieses Gutachten ist natürlich nicht verbindlich oder so, sondern es ist eine Einschätzung von zwei AnwältInnen. Aber es zeigt, dass es durch das IGH-Urteil riskanter geworden ist, sich zu lasche Klimaziele zu setzen. Einer der AnwältInnen, Jonas Frank, gesagt, dass Drittstaaten EU-Länder auf Schadensersatz verklagen könnten oder schärfere Ziele erzwingen. Ja, denn die EU-Länder müssen ja ihre eigenen Klimaziele und Maßnahmen danach ausrichten, was die EU vereinbart hat. Und auch für Behörden und Unternehmen könnten diese Unsicherheiten potenziell teuer werden, wenn sie die dann ernst nehmen, dass tatsächlich jemand klagt. Franke hat da ein Beispiel genannt. Die EU-Regulierung von Finanzmärkten nimmt auf Völkerrecht und EU-Recht Bezug. Wenn das völkerrechtlich verbindliche 1,5-Grad-Ziel und das EU-rechtliche 2040er 90%-Ziel sich widersprechen, dann wachsen laut Franke die Rechtsunsicherheiten für Finanzunternehmen. Und Rechtsunsicherheiten bedeuten immer Geld, das man für AnwältInnen oder Versicherungen ausgeben muss.
Noch größer werden diese Unsicherheiten, falls die EU-Länder den Vorschlag der Kommission verwässern, weil dann die Lücke zwischen Völkerrecht und EU-Recht wächst. Der grüne Europaparlamentarier Michael Bloss, den wir schon am Anfang gehört haben, der hat schon angekündigt, gegen ein schwächeres EU-Klimaziel klagen zu wollen. Und anlässlich des Gutachtens haben KlimaaktivistInnen und ForscherInnen einen offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz geschrieben. Merz hatte ja im September verhindert, dass die EU-Länder rechtzeitig vor der Weltklimakonferenz im November ihr Klimaziel verabschieden.
Ja, unterzeichnet haben den offenen Brief unter anderem Luisa Neubauer und Carla Rebensma von Fridays for Future und die ForscherInnen Stefan Rahmsdorf und Friederike Otto. Sie schreiben, dass gesetzliche Klimaziele eine entscheidende Rolle für verlässliche Politik spielen. Zitat, sie geben den Rahmen für nachgelagerte Gesetze vor und damit die Grundlage für unternehmerische und individuelle Entscheidungen. Die UnterzeichnerInnen fordern Merz auf, im EU-Rat für ein EU-weites 2040er-Ziel von mindestens 90% einzutreten und den Prozess nicht weiter zu verzögern. Deutschland sei der größte Mitgliedstaat und der größte Emittent in der EU und seine Stimme deshalb entscheidend. Ja, wir gehen zum nächsten Thema. Gut zwei Wochen, bevor Mitte November die Klimakonferenz im brasilianischen Belém stattfindet, haben ForscherInnen von zwei Wissenschafts-Thinktanks Bilanz gezogen. Climate Analytics und das World Resources Institute haben untersucht, wie die Staaten weltweit beim Klimaschutz vorankommen. Und das Urteil fällt, wenig überraschend, echt schlecht aus. Weltweit reichen die Anstrengungen nicht, um die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, wie es eben vor 10 Jahren auf der Klimakonferenz in Paris beschlossen wurde. Untersucht haben das die ForscherInnen anhand von 45 Indikatoren aus den großen Sektoren Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Abfall, Landwirtschaft und Landnutzung, also eben die typischen Bereiche, wo CO2 verursacht wird. Und für diese haben die ForscherInnen konkrete Maßnahmenziele in den Sektoren abgeleitet. Ja, und nur 6 Indikatoren weisen in die richtige Richtung. Aber auch bei den 6 geht es nicht schnell genug voran, um den Klimawandel zu bremsen. Und diese Änderungen passieren eben oft auch nur in einzelnen Bereichen, aber die stehen nicht für eine Trendwende in einem ganzen Sektor. Und um mal ein Beispiel zu nennen, das ist der Anteil der Elektrofahrzeuge oder wieder aufgeforstete Flächen oder Investitionen aus privaten Quellen in Klimaschutz und Klimaanpassung. Es war zum Beispiel gut, dass der Absatz von Elektroautos zunimmt, weil sich aber dieser zuletzt verlangsamt hat, urteilen die ForscherInnen bei E-Autos weit vom Kurs entfernt.
Zwar weisen mehr als 3/4 der Indikatoren in die richtige Richtung, doch die ForscherInnen bezeichnen Fortschritte bei diesen Indikatoren als alarmierend unzureichend. Das ist zum Beispiel bei der Dekarbonisierung der Stromerzeugung der Fall, der Ausbau der Erneuerbaren müsste viel zügiger erfolgen und der Ausstieg aus der Kohleverstromung deutlich beschleunigt werden. Der Kohleausstieg müsste mehr als 10-mal schneller vonstatten gehen. Das bedeutet konkret, jedes Jahr müssten fast 360 Kohlekraftwerke stillgelegt werden und alle neuen Projekte komplett gestoppt. Auch beim Stoppen der Entwaldung müssten sich die Staaten mehr anstrengen. Da müsste ein Vorgehen gegen Abholzung 9-mal schneller erfolgen. Allein die Entwaldung verursacht 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen und bedroht zudem die Artenvielfalt. Noch ein Beispiel, der öffentliche Nahverkehr müsste 5-mal schneller ausgebaut werden, also jährlich mindestens 1400 Kilometer neue Busspuren, Stadt- oder U-Bahnen. Und auch die technischen Maßnahmen zur CO2-Entnahme müssten schneller kommen. Zum Beispiel bräuchte es jeden Monat 9 neue große Direct Air Capture Anlagen, die das CO2 direkt aus der Luft filtern sollen. Solche Anlagen sind ja durchaus umstritten, weil sie eben längst nicht so leistungsfähig sind, wie es gebraucht würde. Und dann braucht es ja auch recht viel Energie, um CO2 aus der Luft zu holen.
Ja, die Beispiele zeigen eben, wie ambitioniert oder wie schnell die Dekarbonisierung und der Ausstieg aus den Fossilen mittlerweile erfolgen muss, um das 1,5-Grad-Ziel noch irgendwie zu erreichen. Das ist ja quasi die Folge davon, dass Klimaschutz in den vergangenen Jahren nur so halbherzig vorangetrieben wurde oder von manchen Akteuren sogar sabotiert wurde, sodass jetzt die Transformation in einem unglaublichen Tempo vollzogen werden muss. Dazu trägt eben bei, dass auch die Entwicklung von 5 Indikatoren sogar komplett in die falsche Richtung läuft. Hier bräuchte es eine sofortige Umkehr des Trends. So nimmt zum Beispiel der mit Pkw zurückgelegten Fahrten weiter zu. Mittlerweile werden die Hälfte aller zurückgelegten Kilometer mit dem Pkw gefahren und stattdessen müssten die Menschen aber mehr ÖPNV nutzen. Ja, auch die Dekarbonisierung der Stahlproduktion ist weitgehend zum Stillstand gekommen. So sind die CO2-Emissionen pro Tonne Rohstahl in den vergangenen 5 Jahren sogar noch gestiegen. Und auch die öffentliche Finanzierung fossiler Brennstoffe ist seit 2014 im Durchschnitt um 75 Milliarden US-Dollar pro Jahr gestiegen. Dabei haben einige Länder 2021 sich auf der Klimakonferenz in Glasgow verpflichtet, keine öffentlichen Gelder mehr für fossile Energieprojekte im Ausland zu geben. Doch ein Bericht von Oil Change und Client Earth von dieser Woche zeigt, dass es Deutschland nicht besonders ernst meint mit dem Versprechen, aber das nur am Rande.
Ja, was ist also das Fazit des Berichts? 10 Jahre nach dem Pariser Abkommen hat zwar der Übergang zu Netto-Null-Emissionen begonnen, doch es bleibt noch ein weiter Weg. Der Bericht zeigt auf, in welchen Bereichen dringend mehr getan werden muss, um die Klimaziele zu erreichen.
Ja, und wir hier im Klima-Update, wir sprechen viel über Deutschland und auch die Klimapolitik der Bundesregierung. Und auch wenn es da extrem viel zu kritisieren gibt, geraten durch diesen Fokus vor allem jene aus dem Blick, die von der Klimakrise am stärksten bedroht sind. Und deshalb wollen wir jetzt darüber sprechen, wohin die Klimahilfen, die Industriestaaten für Anpassung geben, eigentlich fließen. Da würde man ja erwarten, dass es bei den Ländern mit den höchsten Klimarisiken landet, damit diese sich eben besser auf die Folgen der Krise vorbereiten können. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Die Länder mit den höchsten Klimarisiken bekommen verhältnismäßig zu wenig internationale Unterstützung für Anpassung. Das geht aus einem Report hervor, den die Entwicklungsorganisation Brot für die Welt an diesem Dienstag veröffentlicht hat.
Für den Anpassungsindex, darum geht es in dem Report, hat Brot für die Welt 2 Werte ins Verhältnis gesetzt. Einmal haben sie geschaut, wie stark ein Land Klimawandelrisiken wie Überschwemmungen oder Dürren ausgesetzt ist. Und das setzen sie dann ins Verhältnis zu den Zahlungen für Klimaanpassung, die das Land für Anpassung pro Einwohner bekommt. Das Ergebnis, vor allem die Länder, die am stärksten gefährdet sind, also Afghanistan, Tschad, Südsudan, Somalia, Niger, Mali und Jemen zum Beispiel, gehen bei der Klimafinanzierung weitgehend leer aus. Die Gelder werden also nicht risikogerecht verteilt, beklagt Brot für die Welt. Und auch bei den anderen untersuchten Entwicklungsländern zeigt sich ein ähnliches Bild, wenn auch in abgeschwächter Form. Das Geld für Anpassung wird nicht nach dem tatsächlichen Risiko verteilt. Das bedeutet, wie stark ein Land vom Klimawandel betroffen ist, spielt bei der Vergabe von Klimahilfen kaum eine Rolle. 90% der Länder sind nach ihrem Klimarisiko unterfinanziert.
Nur der Inselstaat Nauru gilt dem Index zufolge als gut finanziert. Das bedeutet, Nauru hat mehr Geld für Klimaanpassung bekommen, als es seinem Klimarisiko entspricht. Und auch unter den 12 Ländern, die als ausreichend finanziert gelten, sind ebenfalls viele kleine Inselstaaten. Der Grund dafür ist, die Bewertung erfolgt pro Kopf. In Ländern mit nur wenigen 1000 Einwohnern führen schon einzelne Projekte zu einem sehr hohen Beitrag pro Person, auch wenn dann verhältnismäßig vielleicht nur geringe Geldsummen geflossen sind.
Laut dem Index ist Deutschland derzeit der größte Geber für Klimaanpassung, weil die USA weggefallen sind. Auch Deutschland berücksichtigt die Klimarisiken bei der Vergabe von Anpassungshilfen zu wenig, auch wenn es seine Partnerländer in Afrika und Asien ein bisschen risikogerechter finanziert als andere Geberländer.
Ja, das Thema wird auch auf dem kommenden Klimagipfel eine wichtige Rolle spielen. Die Länder des globalen Südens fordern vor dem Gipfel, dass die Finanzmittel für Anpassung bis 2030 verdreifacht werden. Doch die Industrieländer mauern da und auch sonst geben sie im Grunde zu wenig Geld für Klimaanpassung. Laut einem UN-Bericht zur Anpassungslücke fehlen weltweit bis zu 359 Milliarden US-Dollar für den Schutz vor den Folgen des Klimawandels.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Abonniert uns gern, wenn euch das Klima-Update gefällt oder lasst eine Bewertung und Feedback in eurer Podcast-App da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Und jetzt ein schönes Wochenende. Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.